Willkommen bei AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der Habe-Lieferant bei Gumpenstein. Wir bringen aktuelles agrarisches Wissen direkt auf die Ohren, fundiert, verständlich und kompakt. In dieser Folge werfen wir einen genauen Blick auf den grünen Bericht des Bundes zur Situation der österreichischen Landwirtschaft. Eine wichtige Informationsquelle, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Lage unserer bäuerlichen Betriebe zu verstehen. Meine Gäste sind Diplom-Ingenieur Otto Hofer vom Landwirtschaftsministerium und Diplom-Ingenieur Franz Fenzel von der LPG Österreich. Hier werden österreichweit die Buchführungsbetriebe begleitet. Wir sprechen über den gesetzlichen Hintergrund, den Nutzen des grünen Berichtes, über spannende Zahlen, Trends und Entwicklungen und darüber, wie man eigentlich Buchführungsbetrieb wird. Lieber Otto, lieber Franz, vielen Dank für die Möglichkeit zu diesem Podcast heute.
Danke für die Einladung. Ja, es freut uns, über den grünen Bericht berichten zu dürfen. Der grüne Bericht ist auf Basis des Landwirtschaftsgesetzes installiert worden. Das war 1960, wurde es beschlossen. Und der erste Bericht ist dann im Jahre 1960 herausgegeben worden und hat über das Jahr 1959 berichtet.
Warum braucht es den grünen Bericht überhaupt? Warum hat man damals das gesetzlich festgelegt?
Es war einfach die Notwendigkeit, dass man über den Sektor Einkommensdaten hat, dass man die ganzen Datenlage einfach in einem Bericht zusammenschreiben kann. Und das war einfach ein Wunsch vom Parlament sozusagen. Es wird ja der grüne Bericht dem Parlament vorgelegt und ich habe mir jährlich eine Information zur Land- und Forstwirtschaft in Österreich.
Franz, es gibt ja diese Paragraph 7-Kommission, die steht ja im grünen Bericht sozusagen auch zentral drinnen. Was ist die Paragraph 7-Kommission im Zusammenhang grüner Bericht?
Also die Paragraph 7-Kommission, die beratet das Landwirtschaftsministerium oder ganz konkret den Minister oder die Ministerin. Es sind alle im Parlament vertretenen Parteien Mitglied in der Paragraph 7-Kommission sowie die Sozialpartner. Ist das ganz ein wichtiges Gremium. Und wenn ich da ergänzen darf, die Bedeutung der Einkommensergebnisse ist ganz wesentlich beim grünen Bericht, weil viele Betriebe pauschaliert sind und mit den Buchführungsergebnissen ist es möglich, einen tatsächlichen Einblick in die Einkommensverhältnisse in der Landwirtschaft zu geben.
Warum braucht es speziell für die Landwirtschaft diesen grünen Bericht in Österreich? Das haben wir bei anderen Wirtschaftszweigen so nicht.
Ja, einerseits, wie gesagt, um hier agrarpolitisch Aussagen treffen zu können und die entscheidenden Maßnahmen setzen zu können. Das auf der einen Seite, darum gibt es auch das Landwirtschaftsgesetz. Auf der anderen Seite hat Österreich verpflichtet, mit dem Beitritt zur Europäischen Union auch Daten an die Europäische Kommission zu liefern. Aus dem Grund, weil die Agrarpolitik eine der wenigen ist, die auf europäischer Ebene vereinheitlicht ist.
Otto, braucht es den grünen Bericht nur für die Politik, fürs Parlament? Oder wer nutzt die Daten zusätzlich?
Die Daten werden umfangreich genutzt für den grünen Bericht. Das ist ja eine Stärke des grünen Berichtes, weil er eben auf einer gesetzlichen Basis fundiert, haben wir Zugang zu den Daten. Wir haben zum Beispiel im grünen Bericht die Tabellen bauen auf den AMA-Daten. Das heißt, wenn man die Daten des Mehrfachantrages werden verarbeitet, also die ÖPOLAZ und die Direktzahlungen als wichtigsten Bereiche hier zu nennen. Und die Forschung wird auch bedient durch den
Bericht. Das heißt, es gibt immer wieder Forschungsprojekte, die auf diese Daten aufbauen, weil ja, wir kommen ja später noch ein bisschen zu den Betrieben. Österreich ist ja schon sehr vielfältig in der Landwirtschaft und es ist eine große Herausforderung, da repräsentativ zu sein. Aber über das werden wir eh noch reden, wie man dazu kommt. Natürlich auch Verbände greifen darauf zurück, oder? Wichtige Entscheidungen, die manche treffen, kann man im grünen Bericht aus dem ableiten, oder?
Der Bereich der Evaluierung zum Beispiel, der jetzt neu aufgekommen ist, seitdem wir bei der EU sind, wird bedient dadurch. Und wie gesagt, jede Menge Forschungsprojekte. Wir haben im Jahr ungefähr 20 bis 30 Forschungsprojekte, die eben von uns Daten beziehen. Dadurch, dass wir es relativ gut aufgebaut haben, die Datenbank, ist das heute eigentlich kein Problem mehr, diese Daten bereitzustellen. Natürlich muss man den Datenschutz beachten, das ist klar.
Es wird nie betriebsbezogen irgendwas, sondern es wird immer gruppiert und anonymisiert. Aber natürlich,
was die meisten nicht verstehen, ist, dass man die Daten einzelbetrieblich verarbeiten muss, damit man es verschneiden kann, und dann werden sie gruppiert dargestellt.
Gehen wir vielleicht eh schon, Otto, ein bisschen auf und Franz, auf die Betriebsauswahl. Ich habe vorher ja gesagt, Österreich ist sehr vielfältig in der Landwirtschaft und es gibt ja auch unterschiedliche Gruppierungen dann sozusagen und Aussagen. Es gibt die Marktfruchtbetriebe und es gibt die forstwirtschaftlich betonten Betriebe und so weiter, auch im grünen Bericht. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen darauf ein, wie kommt man zu den Betrieben und wie schaut man, dass das repräsentativ ist und wie viele Betriebe sind es überhaupt, die in den grünen Bericht jetzt einfließen in Österreich?
Wir haben im grünen Bericht rund 2000 Betriebe, die Buchführung machen, die fußen auf der Agrarstrukturerhebung. Die wird jedes Mal, wenn eine Agrarstrukturerhebung herauskommt, so wie 2020 oder jetzt aktuell 2023, wird ein neuer Streuungsplan erstellt und dann werden diese Betriebe gewichtet ausgewählt, damit sie eben die österreichische Grundgesamtheit repräsentieren.
Innerhalb und auch innerhalb des jeweiligen Produktionssektors. Sozusagen bei den Schweinebetrieben gibt es kleinere und große.
Ja, richtig.
Und man versucht sozusagen um den Mittelwert herum eine repräsentative Verteilung zu bauen, oder? Sodass die Zahlen, die dann rauskommen, auch gut den jeweiligen Sektor repräsentieren, oder?
Ja, richtig. Ja.
Also das ist ganz eine wesentliche Grundlage, die wir da berücksichtigen, die Repräsentativität der Betriebe. Also wie der Kollege gesagt hat, wir schauen auf Basis der Agrarstrukturerhebung. Wir wissen dann, welche Betriebsform, beispielsweise Marktfruchtbetrieb oder Veredelungsbetrieb, ist in welcher Region, welche Größenstufe hat er. Das heißt, auch die Betriebe werden aufgrund ihrer Flächen und Tiere klassifiziert. Jeder Betrieb, der an der Grasstrukturhebung teilnimmt. Und wir haben dann zusätzlich noch die Region zu berücksichtigen und die Erschwernispunktegruppen. Das heißt, im grünen Bericht oftmals redet man nur über das Einkommen aller Betriebe, im Durchschnitt der Betriebe. Aber im Hintergrund haben wir in etwa 400 verschiedene Auswertungen, die dann auch noch Bundesländer heruntergebrochen sind. Und das würde ich gerne noch ergänzen zur Frage, was ist der Nutzen? Das ganz wichtige Nutzen ist einfach, diese Ergebnisse für die Betriebsberatung zu verwenden. Das heißt
Forschung, Beratung, die Verbände greifen darauf zurück, die Betriebe selber. Und innerhalb sozusagen die Arbeitskreise greifen auf diese Ergebnisse teilweise zurück und. Also es baut ganz viel darauf auf. Und man kann ja auch, wenn man innerhalb einer Gruppe 30, 40, 50 Betriebe hat, kann man da ja sehr gute Auswertungen machen und Zusammenhänge erkennen. Wie wirkt sich Fixkostendegression aus? Oder wichtig sind die Förderungen?
Ja. Und das ist ja das Schöne an den Betrieben, wenn sie mitmachen. Einerseits sehen sie die eigene Entwicklung des Betriebes in der Zeitreihe. Wie habe ich mit meinem Betrieb mich entwickelt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie geht es eigentlich einem Betrieb, der ähnliche Voraussetzungen hat, ähnliche strukturelle Gegebenheiten, topografische Gegebenheiten. Das heißt, und dann kann ich wirklich schauen, wo bin ich eigentlich? Bin ich im Durchschnitt? Bin ich bei den Besseren, bei den Schlechteren? Warum bin ich dort angesiedelt? Das heißt, da kann man sehr viele Maßnahmen davon ableiten.
Reden wir ein bisschen über die Betriebe. Wie wird man Buchführungsbetrieb? Ist man dann ewig ein Buchführungsbetrieb? Gibt es welche, die sind schon 10 Jahre dabei? Kannst du jetzt auch so ein bisschen was sagen?
Also Grundprinzip ist Freiwilligkeit. Das heißt, jeder Betrieb ist freiwillig dabei bei den Aufzeichnungen für den grünen Bericht und jeder Betrieb entscheidet für sich, wie lange er dabei ist. Mhm. Das Schöne ist, wenn wir zurückschauen, wir haben Betriebe, die sind über 60 Jahre dabei. Das heißt, der Großvater, der Vater, die Enkel schon mitgemacht da. Wir haben andere Betriebe, die sind eher nur kurz dabei. Aber wenn man sich vergleicht jetzt auch im internationalen Vergleich, haben wir einen sehr stabilen Sample. Das heißt, wir haben in etwa nur 3-5% der Betriebe, die wechseln, jährlich auch, weil sehr viele dabei bleiben. Und ein Grund für einen Wechsel kann sein, Betriebsaufgabe jetzt an Pensionierung oder jemand sagt, na, ich kenne die Ergebnisse jetzt mehrere Jahre, jetzt habe ich keinen Mehrwert mehr gegeben.
Das heißt aber, wenn euch zur Repräsentativität in einem Segment was fehlt, dann geht es ja bewusst auf diese Zielgruppe zu und versucht dort Freiwillige zu finden, sozusagen. Angenommen, es fehlen kleine Schweinemastbetriebe, dann versuche ich, welche zu lukrieren, oder?
Genau, das ist die Grundvoraussetzung und unser Prinzip. Wir schauen immer, wie ist es laut Agrarstrukturerhebung, wo sind die Betriebe, wie viele Betriebe haben wir, und dann, wenn ein Betrieb aufhört, dann schauen wir, welchen Betrieb brauchen wir, in welcher Region, mit welcher Größe.
Otto, wer arbeitet so zusammen dann in dem ganzen Datenerstellungsprozess? Also es sind einmal die landwirtschaftlichen Betriebe, Dann gibt es sozusagen die Buchführungsgesellschaft, mehr oder weniger, die begleitet bei der Eingabe und Auswertung.
Dann gibt es die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbaufragen. Bergbaufragen ist dabei, das ist ein wesentlicher Player, die zum Beispiel den Werbeplan erstellt, auf Basis eben der Agrarstrukturerhebung. Und hier gibt es natürlich immer wieder aktuell jetzt Probleme bei den kleinen Betrieben, das vielleicht zu ergänzen, dass man da eben keine mehr findet, weil es zum Teil nicht mehr gibt oder weil sie nicht bereit sind, weil sie eben die Landwirtschaft zu einem kleinen Nebensektor in ihren Einkommen darstellt, dass sie nicht.
Das heißt, durchaus jetzt auch ein bisschen Werbung. Gerade in dem Segment bräuchten wir bei den ein oder anderen Kategorien noch Betriebe, die sich beteiligen könnten. Es gibt ja eine kleine Entschädigung sogar, wenn man mitmacht, oder?
Genau, also es gibt eine Buchführungsprämie, sagen wir dazu, die ist in den ersten 4 Jahren 100 Euro pro Jahr, ab dem 5. Jahr 150 Euro pro Jahr. Wir machen aber immer wieder Seminare für die Betriebe und da ist eine Standardfrage dabei. Genau, warum seid ihr dabei?
Und da geht es nicht um die Prämie.
Genau, da sagt keiner aufhängt der Prämie, sondern sie kriegen einen professionellen Jahresabschluss, wo jemand da ist, der sie begleitet, die Aufzeichnungen für sie interpretiert und das ist einfach der Mehrwert.
Natürlich, Otto, du hast noch einen vergessen, der ganz zentral mitspielt, das ist das Landwirtschaftsministerium.
Natürlich, das Landwirtschaftsministerium macht den Bericht sozusagen, wir sind verantwortlich, dass der Bericht am 15. September des Jahres im Parlament vorgelegt wird. Wir stellen ihn zusammen, sind wir jetzt aktuell fertig geworden, also Anfang August sind wir meistens fertig, geht in die Druckerei und wird dann, je nachdem wie der Minister das will, also bis zum 15. September muss er auf jeden Fall im Parlament vorliegen.
Und die Paragraph 7-Kommission ist natürlich auch immer involviert sozusagen bei der Datenerstellung und bis hin zur Informationspflicht dann, oder?
Genau, ja. Und was ich noch ergänzen darf, gerade die Landwirtschaftskammern haben auch eine wesentliche Rolle bei der Werbung von Neubetrieben. Das heißt, die bekommen dann die entsprechenden Informationen, wo suchen wir welche Betriebe. Die treten dann an die Betriebe heran und wenn jemand Lust und Laune bekommen hat, mitzumachen, das heißt, entweder bei uns, bei der LBG, kann man sich direkt melden oder auf der Bezirksbauernkammer, auf der jeweiligen, die geben dann uns auch die Informationen weiter und wir klären dann ab, passt dieser Betrieb in den Auswahlrahmen, kann er mitmachen oder leider nicht.
Haben wir
nicht.
Schon zu viel. Schon zu viel. Genau. Was man vielleicht noch zur Paragraph 7-Kommission ergänzen muss, ist, dass sie ja eine wesentliche Aufgabe hat, die Empfehlungen an den Bundesminister zu machen und das ist immer eine Abstimmung, nicht? Die müssen sich einigen auf eine gewisse Empfehlungen. Werden zum Beispiel, so wie es heuer waren, 7 Empfehlungen vorgelegt, davon sind 5 angenommen worden. Das heißt, die haben die erforderliche 2/3 Mehrheit gehabt und werden dann im grünen Bericht abgedruckt und müssen dann quasi auch behandelt werden von uns. Die Wünsche, was da gemacht werden.
Kannst du ein Beispiel sagen, so von so einer Empfehlung, jetzt nicht genau im Wortlaut, aber vom Prinzip her, was ist eine von den 5 Empfehlungen?
Zum Beispiel eine Empfehlung war beraten statt Strafen im Lebensmittelrecht. War eine Empfehlung der Landwirtschaftskammer, ist angenommen worden. Neue Züchtungsmethoden in Österreich, ist ein neues Gesetz, soweit ich weiß, und das soll genau beobachtet werden, wo eine Planungssicherheit in der Landwirtschaft durch die Förderungen, zum Beispiel eine allgemeine Empfehlung, ist natürlich immer wünschenswert, oder Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln war auch eine Empfehlung
Im
heurigen grünen Bericht. Also.
Und das ist dann sozusagen ein Auftrag an den Minister und an sein Ministerium, an dich, an uns, in diese Richtung weiterzuarbeiten, oder?
Ja, wir müssen dann jedes Jahr einen Bericht machen, bei der ersten Sitzung im nächsten Jahr, wo wir dann über die Weiterentwicklung der Empfehlungen oder Bearbeitung der Empfehlungen berichten.
Okay. Franz, welche wirtschaftlichen Kennzahlen kann man aus dem grünen Bericht herauslesen? Jetzt einmal auf der Betriebsebene. Was sind da so, auf was schaut man da alles?
Also ich würde sagen, wichtig ist einmal zu differenzieren, was betrifft den landwirtschaftlichen Betrieb. Da gibt es ganz wichtige Kennzahlen. Und die zweite Frage ist, die wir immer zu beantworten haben, wie geht es den Unternehmerhaushalt? Weil gerade in der Landwirtschaft ist es ja so, dass vielfach die Kombination ist von landwirtschaftlichen Einkommen, außerlandwirtschaftlichen Einkommen, das wir erfassen, beispielsweise jemand Lehrer, ist es Skiwart tätig, was auch immer. Es geht auch um die Sozialtransfers, den ein Betrieb bekommt. Das heißt, dann schauen wir, was hat er für verfügbares Haushaltseinkommen und dem steht dann der Privatverbrauch gegenüber. Und das Ergebnis ist eine dieser wichtigen Kennzahlen, diese sogenannte Unter- oder Überdeckung des Verbrauchs, das man kann auch sagen Eigenkapitalbildung, wo man dann genau schauen kann, wie geht's eigentlich dem Betrieb? Kann er die weichenden Erben ausbezahlen? Kann er Ersatzinvestitionen treffen? Welchen Kredit kann er sich aufnehmen, in welcher Höhe. Das heißt, das ist der Unternehmerhaushalt. Und der andere Bereich ist jetzt ein rein landwirtschaftlicher Betrieb. wo es viele Fragen gibt an der Abgrenzung, die gar nicht einfach sind. Nicht? Wann ist es ein Gewerbe? Was ist reiner landwirtschaftlicher Betrieb? Das heißt, das ist genau individuell immer zu beachten. Da gibt es auch klare Richtlinien. Und da ist ganz wesentlich, würde ich mal sagen, diese Kennzahl Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb. Das heißt, einerseits auf den Betrieb bezogen. Und das zweite ganz Wesentliche, würde ich sagen, ist dann die Berücksichtigung der Arbeitskraft. Das heißt, welche Personen haben letztendlich zu diesen Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft geführt? Beispielsweise, ich habe 30.000 Euro Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Dann ist das ein großer Unterschied, ob ich dazu zwei nicht entlohnte Arbeitskräfte verwendet habe oder 0,5 Arbeitskräfte. Und das ist dann auch diese Vergleichbarkeit zwischen den Betrieben.
Wie ist es, viele Betriebe haben ja mehrere Standbeine. Ich sage, ich habe eine Forstwirtschaft dabei und Milch oder ich habe Urlaub am Bauernhof und Milch. Wie wird das differenziert? Gibt es dazu auch Zahlen getrennt? Kann ich mir auch sozusagen für einen Zweig meiner Produktion die Wirtschaftlichkeit anschauen?
Also das ist nicht Auftrag von uns, mit dem grünen Bericht diese Ergebnisse zu liefern, vorwiegend im Bereich der Betriebszweigen oder Kostenstellen einfach auch. Aber mit dem Jahresabschluss, den ein Betrieb von uns bekommt, mit diesem betriebswirtschaftlichen, hat er die Grundlage, dass er mit dieser Information zur Landwirtschaftskammer hingeht, auch in der Meisterausbildung oder wo auch immer, und dort kann er diese tiefergehenden Analysen machen.
Für die einzelnen Betriebszweige.
Für die Betriebszweige und dann entscheiden einfach auch, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut. Und wir machen immer wieder mit dem Landwirtschaftsministerium spezielle Projekte. Auch gerade in dem Bereich der Diversifizierung ist es interessanter, wo wir vor Jahren auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik,
Leopold Kirner
ganz genau, Ergebnisse geliefert haben, wie geht es den Betrieben mit Urlaub am Bauernhof, genau mit dieser Betriebszweiganalyse, oder wie geht es den Betrieben mit verstärkter Direktvermarktung. Und da darf ich nur vorgreifen, auch in diesem Bereich werden wir jetzt an eine nachfolgende Studie machen.
Unter anderem geht es auch um Bürokratieabbau in einer Studie mit dem Leopold Kirner, aber das ist ein ganz anderer Zweig, oder?
Ja, also das ist ein Thema, da könnte man lange darüber reden, aber das ist eins, was die Betriebe beschäftigt, und da arbeiten wir auch in einer Studie in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium sehr eng zusammen.
Was passiert dann im nächsten Schritt mit den Kennzahlen, die auf Einzelbetriebsebene erarbeitet worden sind? Was passiert dann als nächstes?
Also die Betriebe bekommen von uns einen betriebswirtschaftlichen Jahresabschluss mit den Kennzahlen auch. Da würde ich sagen, da ist der Zugang ganz unterschiedlich von den Betrieben. Also manche, die warten nur drauf, bis der verfügbar ist, die arbeiten ganz intensiv damit da. Andere schauen sich halt gerade die wesentlichen Tabellen an, aber wir merken einfach, dass das Interesse ständig steigt, dass die Betriebe möglichst früh die Ergebnisse haben und mit diesen Ergebnissen gerade dann in die Arbeitskreisberatung ansetzen oder wo auch immer, wo sie dann wirklich auch sich über den eigenen Betrieb hinaus vergleichen
können. Man muss vielleicht den Zuhörer dazu sagen, dass der Franz sozusagen als Botschafter in Österreich für die Buchführung bekannt ist. Er setzt sich sehr stark ein, dass unsere Jugend an den Schulen zum Beispiel gut ausgebildet wird im Zusammenhang mit elektronischen Tools, die unterstützen in der Buchhaltung, oder?
Ja, also du sprichst da eine Leidenschaft von mir an, weil ich selbst ja vor vielen Jahren maturiert habe, und mittlerweile, muss ich sagen, ist es so einfach, Aufzeichnungen zu führen. Das heißt, wir haben ganz tolle Instrumente zur Verfügung, wie man das für einen landwirtschaftlichen Betriebsführer sehr einfach macht, seine Aufzeichnungen zu führen und die entsprechenden Ergebnisse dann für seinen eigenen Betrieb, für die Entscheidungsfindung zu haben.
Vielleicht darf ich noch was ergänzen, was du gesagt hast, was passiert mit den Kennzahlen. Sie erheben die Einzelbetriebe, dann wird die Hochrechnung gemacht erst.
Ja.
Die wird ja von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbaufragen gemacht. Mhm. Und mit diese Hochrechnung werden dann die Tabellen gemacht für den grünen Bericht. Das heißt, die werden dann gewichtet und, wie gesagt, zurückgeliefert an die LPG. Das ist ein Zwischenschritt, sollte man vielleicht erwähnen, dass du ja auch ein wichtiger Player eben noch immer die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbaufragen ist.
Vielleicht reden wir jetzt auch ein bisschen als nächsten Schritt über diese Kategorisierung, die man dann im grünen Bericht findet. Beispiel Marktfruchtbetriebe. Wer sind die? Wer wird da zusammengefasst? Können Sie das uns ein bisschen erklären? Was für Kategorien gibt es da so, die großen?
Ja, es gibt eben die Betriebsformen, das sind im Wesentlichen sechs Betriebsformen, Markthofbetriebe, Futterbaubetriebe.
Futterbaubetriebe versteht man so
versteht
jetzt.
Versteht man so nicht direkt, das sind die Milchbetriebe, das sind die Schafbetriebe, das sind die rinderhaltenden Betriebe.
Die Wiederkäuer sozusagen, ja. Zusammengefasst.
Mhm. Dann gibt es die Veredelungsbetriebe, das sind die Schweine und die Geflügel drinnen, dann gibt es Forstbetriebe. Und dann haben wir die Dauerkulturbetriebe, die teilen sich auch wieder auf in Obst und Wein. Die laufen ja auch komplett oft unterschiedlich, was die Einkommen betrifft. Mhm. Dann, und wie gesagt, innerhalb der Markthofbetriebe gibt es dann noch Spezialformen wie Ackerbau und mit mehr Schwerpunkt Zucker, Schwerpunkt Gemüse.
Und bei den Futterbaubetrieben wird dann wieder klassifiziert in Richtung Erschwerniszonen und so weiter. Also das kann man sich ja alles anschauen, oder?
Genau. Und das ist ja wirklich spannend. Alleine wenn man schaut, jetzt an rund 50% der Betriebe sind auch in der Agrarstrukturhebung vor allem in dem Bereich der Futterbaubetriebe. Das heißt, aufgrund der topografischen Gegebenheiten ist eigentlich nicht viel was anderes möglich, als mit Tieren mit Wiederkäuerwegen zu arbeiten. Und das Spannende ist dann, innerhalb dieser Betriebsformen, wenn man sagt Futterbau, einerseits nach Größenstufen sich zu vergleichen und dann habe ich rein, wenn man nur die Futterbaubetriebe hernimmt, dort habe ich die spezialisierten Milchviehbetriebe. Dort kann ich wieder vergleichen nach Erschwernispunktegruppen.
Die Mutterkuhbetriebe.
Die Mutterkuhbetriebe. Wie geht's den Mutterkuhbetrieben? Ja? Wie geht's den Rindermastbetrieben auch? Auch nach Größenstufen, das sind ganz wesentliche Erkenntnisse, die aus meiner Sicht immer sehr tief analysiert werden auch und der ganz eine wesentliche Grundlage sind auch für gewisse politische Entscheidungen.
Jetzt müssen wir ein bisschen in die Zahlen reinschauen, wie es aktuell ausschaut und wie die Trends in den letzten 10 Jahren waren. Also man muss schon dazu sagen, es gibt ja schon Jahreseffekte, oder? Die sind in der Corona-Zeit ganz deutlich ausgeprägt gewesen, wenn ich an die Direktvermarkter denke, dann im Nachhinein. Das muss man immer wissen, wenn man den aktuellen grünen Bericht zur Hand nimmt. Wie ist das Ergebnis einzuordnen? Und auch, wenn man interpretiert, was der Minister dann verkündet an Ergebnissen und wenn die Ergebnisse sehr positiv ausfallen, muss man sich immer das Niveau anschauen, oder? Das ist auch wichtig.
Ja, also dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Gerade dieser mehrjährige Vergleich ist von großer Bedeutung. Wir haben seit dem Jahr 2016 in den Grafiken, ist nicht immer nur der Vergleich zum Vorjahr, sondern der Vergleich zum Dreijahresmittel drinnen. Das heißt, wir können im Vorjahr ein großes Plus haben, dann einen Rückgang, aber das ist alles herauslesbar aus den Zahlen.
Otto, du hast ja eine Tabelle vor dir liegen, wo du scheinbar einen Jahresverlauf ein bisschen dargestellt hast,
die
oder?
Die letzten 10 Jahre, das stellen wir jetzt immer da im grünen Bericht. Mhm. Da sieht man eben, dass in den 13er bis 15er Jahren negative Einkommen zu verzeichnen waren. Dann hat es wieder 2 gute Jahre gegeben, 16, 17, da wieder ein schlechtes. Dann waren 2 Jahre, die relativ eben waren, nicht? Also plus minus null. Und dann sind die 2 guten Jahre gekommen, das war ein Corona-Effekt. Die hohen Förderungen haben dann relativ durchgeschlagen und die guten Preise, was auch waren, 21, 22. Und dann ist gleich wieder ein Dämpfer gekommen. Und deswegen hat, so wie der Franz gesagt hat, es ist wichtig, dass man einen Durchschnitt bildet. Es ist eben so, dass die Einkommensunterschiede zwischen den Betriebsformen groß sind, muss man sagen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man den Durchschnitt anschaut, ist es eigentlich eine sehr beliebige Zahl, würde ich mal sagen. Und dann gibt es natürlich auch die Betriebe, die wohl mit der Landwirtschaft arbeiten und die noch im Nebenerwerb arbeiten. Da haben wir auch eine große Diskrepanz.
Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut über den mehrjährigen Vergleich, dann fällt ganz so stark auf in dieser Grafik Veränderung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft des Jahr 22. Wir haben da ein Plus von plus 42%. Nachvollziehbar aufgrund der Preisentwicklungen, die es gegeben hat. Es war der Ukraine-Krieg und dergleichen verschiedenste Einflussfaktoren. Und das hat man diesen Ausreißer gesehen mit plus 42%. Und da kommt eine zweite Ebene ins Spiel, würde ich sagen, die Statistik Austria mit der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung, die so wie wir das Einkommen und die Einkommensentwicklungen in der Landwirtschaft entwickelt. Und das Gute ist an dieser LGR, dass dort noch immer die Inflation berücksichtigt wird. Das heißt nominell und real. Das heißt unter Berücksichtigung der Inflation. Und das war wichtig anzumerken. Und das war auch sehr gut damals in der Diskussion in der Paragraph 7 Kommission, wo dieses Jahr 22 mit einem Plus von 42% ersichtlich war. Wenn man das vergleicht mit dem Jahr 2011 und mit der Inflation, dann sieht man, dass wir in dem Jahr 2022 das gleiche Einkommensniveau gehabt haben wie im Jahr 2011. Und das hat auch wesentlich dazu beigetragen, diese Zahlen zu verstehen und auch zu verstehen, wie dynamisch mittlerweile die Entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft ist, sei es durch verschiedene Krisen, die hervorgerufen sind, Corona, Ukraine-Krieg oder was auch immer. Aber das ist ganz eine wesentliche Darstellung.
Gut. Franz, ich bleibe gleich bei dir. Wie schaut es jetzt aktuell mit den Zahlen heuer aus? In den größeren Gruppen jetzt einmal vielleicht zusammengefasst.
Das heißt, im Jahr 2024 haben wir Einkommensplus von 4%.
Über alle Betriebe,
vollkommen richtig. Was waren die wesentlichen Faktoren, die dazu beigetragen haben? Ganz wesentlich die öffentlichen Gelder. Wäre wahrscheinlich gut, Otto, wenn du da einiges dazu sagen könntest.
Muss man sagen, dass heuer das Impulsprogramm, das der Bundesminister voriges Jahr auf den Plan gebracht hat, voll gewirkt hat. Das waren 360 Millionen. Und insbesondere für kleine und Betriebe im benachteiligten Gebiet zugeschnitten war. Und das hat voll gewirkt und dadurch haben wir heuer eben einen Einkommenszuwachs erreicht. Das hat sich also 1:1 messen lassen. Also jetzt, das Ökohol wurde um 8% erhöht, die Bergbahnzuschuss wurde, die Ausgleichszulage wurde erhöht und das hat man direkt das messen hat können.
Durchgeschlagen. Gerade in dieser Betriebskategorie, oder?
Genau, einerseits das und zum anderen hat es auch diese Soforthilfe geben Frostschäden bei Obst und Wein, wo man sieht, wie wichtig es ist, wenn gerade bei solchen Katastrophen zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt werden. Wenn man
diese Dinge dann ein bisschen abpuffern kann.
Ganz genau, ja. Das heißt, zweiter Effekt, was wir feststellen haben können, war einfach die höheren Erträge aus der Rinderhaltung. Das heißt, dort auch aufgrund der Preisentwicklungen. Und was auch für uns interessant war und doch ein bisschen spannend auch, die höheren Erträge in der Direktvermarktung, sowie Buschenschank und Heuriger. Das heißt, diese Nachfrage nach regionalen Produkten, die Konsumenten gehen direkt hin zum Bauern, wirkt einfach schon auch einkommenswirksam.
Immer noch, nicht nur in der Corona-Zeit, sondern da haben wir Effekte weitergezogen, oder?
Genau, ja, weil einfach Qualität und dergleichen, das Angebot, Gastfreundschaft, Kommunikation passt einfach, wo einfach der Konsument sich wohlfühlt und zum Bauern direkt hingeht und dort einkauft.
Du hast vorher von 4% im Schnitt gesprochen. Wie war es im Vorjahr im Schnitt? War das ein besonders gutes Jahr, ein eher unterdurchschnittliches Jahr?
Also im Vorjahr haben wir im Minus von 16% gehabt, im Jahr 2023 und das Jahr 2022.
War der auch das hohe, also das muss hohe. Man das minus 16 auch relativieren?
Genau, ja.
Okay.
Aber darum ist einfach, wie schon gesagt, diese Zeitreihen so ganz wichtig, sich anzuschauen.
Schauen wir ein bisschen vielleicht jetzt in die einzelnen Sparten hinein oder Branchen ein bisschen hinein. Was meine ich damit? Die Marktfruchtbetriebe, die eher die Grünlandbetriebe und so weiter. Wie schaut es da aus? Wir werden diese Ergebnisse auch zu unserem Podcast dazugeben. Sie finden das dann verlinkt auf unserer Homepage, den aktuellen grünen Bericht und auch die Ergebnisse, über die wir jetzt reden, in Form von Folien und Abbildungen.
Also wenn man sich das anschaut, kann man sagen, das höchste Einkommensniveau haben die Veredelungsbetriebe. Das sind eben die Betriebe, die entweder Schweine oder Geflügel haben, dort hat es aber einen Einkommensrückgang gegeben von 6%. Aber auch hier wieder eine sehr langjährige Entwicklung, wenn man schaut, wo die waren im Jahr 2015. Das heißt, dort schlägt sehr stark durch, einfach Markt- und Preisschwankungen. Die sind auch, und diese Veredelungsbetriebe sind auch jene Betriebe, die die geringsten öffentlichen Gelder bekommen im Vergleich zum Ertrag, den sie erwirtschaften. Das heißt, dort schlägt es sehr durch. Aber jetzt sind hier ein Rückgang im letzten Jahr. Bei den anderen Betriebsformen haben wir ein Plus festgestellt. Das heißt, Marktfruchtbetriebe, Dauerkulturbetriebe, wo Obst und Weinbau hineinfallen, auch bei den Forstbetrieben.
Okay, und das Plus war immer so im Bereich von plus, minus 3-10%, kann man so sagen? Oder gibt es da Ausreißer auch?
Also Dauerkulturbetriebe, dort haben wir ein Plus von 23%. Muss man auch dazu sagen, wie schwierig es ist, auch diese Einkommensermittlung dann, gerade wenn es so besondere Effekte sind wie Frostschäden auch, weil teilweise verkaufen ja die Landwirte die Produkte erst im nächsten Jahr, beziehungsweise sie verkaufen es jetzt. Aber wenn man mal in Obstbau anschaut, dann ist es 4 Kontozahlungen, das heißt, der liefert das Produkt wohin, und bekommt aber wirklich dann erst ein Jahr später, weiß er, was er dann letztendlich für sein Produkt bekommen hat, weil er zwischen immer Kontozahlungen hat. Und das ist schwirkt da sehr oft hinein, diese Verschiebungen. Aber muss man sagen, ja, ganz unterschiedliche Entwicklungen. Aber jetzt wissen wir, im nächsten Jahr deutlich geringere Erntemengen. Das heißt, dort ist schon jetzt anzunehmen, dass das Einkommen bei den Dauerkulturbetrieben wieder deutlich zurückgehen wird.
Franz, mich interessiert natürlich auch, wie geht es den Betrieben in benachteiligten Regionen, Bergbauernbetriebe? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Also, das kann ich noch unterstützen, die Frage, weil die kommt immer in der Paragraph 7-Kommission, ganz eine zentrale Frage, wie geht es den Bergbauernbetrieben? Wenn man sich's anschaut, dann würde ich mal erstens einmal sagen, was kann man zum Jahr 24 sagen, dass die Nicht-Bergbauern haben einen höheren Einkommenszuwachs als die Bergbauernbetriebe. Das heißt, 5,6% bei den Nicht-Bergbauern im Vergleich zu 3,2% bei den Bergbauernbetrieben. Wenn man sich's anschaut, innerhalb der Bergbauernbetriebe, dann haben wir vier Erschwernispunktegruppen auch. Das heißt, Erschwernispunktegruppe 1 bis 4. Jene Erschwernispunktegruppe 4 sind die mit den höchsten Benachteiligungen. Und dort haben wir das höchste Einkommensplus, aber ganz wichtig, von niedrigem Einkommensniveau ausgehend von 11,7%. Und auch wenn man sich anschaut im dreijährigen Mittel, dann haben wir dort ein Plus von rund 32%. Das heißt, da sieht man ganz deutlich, dass gerade diese speziellen Fördermaßnahmen in den letzten Jahren gerade bei diesen Betrieben in der Erschwernispunktegruppe 4 gegriffen haben.
Otto, wie wichtig sind insgesamt die Ausgleichszahlungen, Prämien, Förderungen, die die Gesellschaft, die Landwirtschaft übergibt für ihre Leistungen, die sie erbringt, für das Einkommen? Kann man das so grob sagen? Macht das von deinen Zahlen ein Drittel aus? Ist die Hälfte? Ist weniger?
Prinzipiell sind sie natürlich sehr wichtig und natürlich unterschiedlich für die einzelnen Betriebsformen, wie wir gesagt haben schon. Aber im Prinzip machen es, wir messen sie am Ertrag, das heißt nicht am Einkommen, weil das wäre nicht gerecht oder nicht, ist nicht zulässig. Wir haben also am Ertrag das ermittelt und das sind wir ungefähr bei 15% im Durchschnitt vom Ertrag machen die aus und es geht dann bei den Bergbauern bis zu 28% hinauf.
Okay.
Am Ertrag, was der Drittel, kann man sagen.
Okay.
Das heißt, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil.
Otto, du hast gerade gesagt, die Förderungen sind sehr bedeutend. Jetzt gibt es natürlich einige Überlegungen im ÖPUL-Bereich auf europäischer Ebene etwas umzustellen. Ist natürlich jetzt auch schwierig, darüber zu sprechen, weil wir nicht wissen, wo es genau hingeht. Aber an sich ist schon ersichtlich, dass wir hier aufpassen müssen, oder?
Ja, sicher. Das ist besser. Wird ist eher nicht zu erwarten, weil wir gleichbleibend bleiben können sozusagen. Sind wir sehr zufrieden, würde ich immer jetzt am Männerwarte auch sagen, aber was derzeit geplant ist, ist natürlich nicht sehr lustig, sagen wir so, für die Land- und Forstwirtschaft.
Ja.
Aber es ist erst, wie gesagt, erst die ersten Pläne liegen vor, es wird ja noch diskutiert und es wird sicher noch viel Wasser die Donau hinunterrinnen, bis das dann alles beschlossen ist.
Franz, wie wichtig sind aktuelle Marktpreise? Das schlägt ja direkt durch, oder, bei euren Zahlen. Was bedeutet das für dich bei der Interpretation, für den Minister bei der Interpretation der Ergebnisse?
Also gerade die Preisentwicklung ist mittlerweile eine ganz wesentliche, auch diese Differenzierung dann, dass man schaut, konventionell, biologischer Bereich, auch ganz unterschiedliche Entwicklungen. Und wir können diese Aussagen deshalb treffen, weil wir sehr genaue Ergebnisse haben von den Betrieben. Das heißt, die Betriebe stellen ihre Zahlungsflüsse offenbar, sie geben auch Erntemengen ein und wir können uns dann aufgrund der Erntemengen ausrechnen, was ist der durchschnittliche Preis, den vergleichbar über mehrere Jahre machen. Und das ist ganz eine wesentliche Information, zu sagen, wenn es zu Einkommensveränderungen gekommen ist, ist es aufgrund der Erntemenge oder ist es aufgrund der Preise und das differenziert nach den einzelnen Produkten.
Jetzt hast du Bio angesprochen und konventionell, das interessiert den Stein wieder jetzt natürlich brennend. Was kann man dazu sagen? Gibt es da Trends, die du ablesen kannst? Bio war ja über Jahre hinweg etwas vorne, wenn es um das Betriebseinkommen gegangen ist. Ich glaube, da liege ich richtig. Und tut sie jetzt ein bisschen schwerer? Zeigt sie das in euren Zahlen oder ist da der Trend schon wieder umgekehrt?
Also genau das zeigt sich in unseren Zahlen einfach, dass der Bio-Bereich teilweise mit schwierigen Marktsituationen zu kämpfen hat. Interessant war die Entwicklung bei den Marktfruchtbetrieben, das heißt bei den Ackerbaubetrieben im Jahr 24. Im Jahr 23 haben die Bio-Betriebe erstmalig wirklich ein niedrigeres Einkommen gehabt als die konventionellen Betriebe auch. Und jetzt im 24er Jahr ist das Einkommen der Biobetriebe dann deutlicher gestiegen als bei jenen der konventionellen Betriebe auch. Das ist, hängt aber ganz wieder unterschiedlich zusammen, auch deshalb, weil wir gerade im Jahr 24 bei den konventionellen Betrieben das Thema mit der Zuckerrübe gehabt haben. Also dort ist der Preis ganz massiv verfallen, auch -37% der Preis für Zuckerrübe, die sie durchgeschlagen haben. Mhm. Das heißt, und das ist ja das Spannende an den Ergebnissen, auch wenn man die Grafiken sieht, dann einfach nochmal zu hinterfragen, warum ist es so? Und da sind sehr viele Effekte im Hintergrund erkennbar.
Also man muss die Zahlen schon auch mit Bedacht interpretieren. Man braucht ein bisschen Wissen dazu, oder? Aber es macht sie sehr aussagekräftig andererseits, wenn man das Wissen hat, oder? Das kann man sagen.
Genau, also ich freue mich immer jedes Jahr, wenn ich die Ergebnisse habe, dann wir müssen ja intern die ganzen Vorberechnungen, Vorschätzungen machen und wir verfolgen eigentlich, kann ich sagen, während des ganzen Jahresbeginns schon die Ergebnisse. Wir haben die ersten einzelbetrieblichen Ergebnisse im Jänner vorliegen, wo wir die Abschlüsse stellen, sonst wären wir zeitgerecht gar nicht fertig. Und dort verdichtet sich immer mehr. Also man hat gewisse Annahmen, Hypothesen. Man sieht einfach, wie hat sich der Preis entwickelt, wie hat sich der Markt entwickelt. Dann hat man die ersten Jahresabschlüsse auch und wir können dann mit etwa 300 Betrieben, die wir haben, schon sehr gute Vorschätzungen machen für das Landwirtschaftsministerium, die ja wichtig sind. Wir haben da gewisse Termine, wo wir diese Vorschätzungen geben müssen, aber wenn wir einmal 300 Betriebe haben, dann sind wir eigentlich schon sehr genau mit der Vorschätzung, kommt da vielleicht eine Abweichung von 1-2% von also den tatsächlichen.
Fast wie bei den Wahlen, oder? Sozusagen,
ja.
Sozusagen der Robert Hochner, oder? Könnte man sagen. Mich interessiert auch ein bisschen so der langfristige Trend und die Bäuerinnen und Bauern sind ja auch betroffen vom Klimawandel zum Beispiel. Merkt man da bei den Ausrichtungen der Betriebe ein bisschen was, dass man bei den Kulturenverschiebungen sieht und solche Dinge. Kann man da was ablesen?
Also diese Verschiebung der Kulturen würde jetzt nicht so an erster Stelle stehen. Ganz langsame Tendenzen vielleicht, die sie abzeichnen. Man merkt zum Beispiel, die eine Kultur geht zurück, wie der Raps, Ölkürbis kommt mehr. Das heißt, und das Entspannende ist wieder, dass wieder sehr regional ist. Das heißt, selbst wenn wir beispielsweise über einen Ölkürbis reden, dann kann es sein, dass man in der Steiermark ganz tolle Erträge gehabt hat und woanders in Niederösterreich ganz niedrige Erträge hat. Das heißt, das ist auch nochmal ein Effekt, diese Regionalität. Selbst wenn man innerhalb einer Sparte eines Produktes ist, hat man dann einfach geografische Unterschiede. Und da bin ich jetzt dann bei der Frage beim Klimawandel. Ja, weil wir merken einfach, gerade so Niederschläge, Frostschäden, das ist extrem regional. Das heißt, da sind teilweise 10 Kilometer daneben, gerade bei einem Ackerbaubetrieb, und der eine hat 30 Millimeter Niederschlag gekriegt und der andere hat nichts bekommen. Auch nicht. Und das schlägt sich dann natürlich auch im mengenmäßigen Ertrag nieder.
Jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft, Otto und Franz. Braucht es in Zukunft den grünen Bericht noch? Wie muss er sich weiterentwickeln? Otto, was sagst du?
Ja, ich denke schon, dass wir den Bericht weiterhin machen werden. Erstens ist einmal ein Gesetz festgeschrieben. Da kommen wir nicht aus, wie wir das Gesetz ändern, wenn er nicht mehr gemacht werden sollte. Aber ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, Informationsquelle zu haben. Transparenz wird ja halt groß geschrieben. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Transparenzwerk, ne? Wo ich alles offenlege, wo jeder nachschauen kann, wie geht es der Landwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft. Wir sind ja eigentlich der einzige Sektor in Österreich, der so eine Transparenz auch lebt. Wenn ich jetzt hergehe, so eine Gemeindedatenbank, was wir auch aufbauen letztendlich auf diesen Daten, die wir ja ganz Österreich zur Verfügung stellen und auch gut genutzt wird. Also ich würde sagen, dass es schon wichtig ist, weiterhin so eine Informationsquelle zu haben.
Franz, du denkst ja an eine Weiterentwicklung, dass der grüne Bericht, dass man Sonderauswertungen noch draufsetzt oder neue Tools einbaut. In welche Richtung gängen da arbeitet man schon und in welche Richtung denkt ihr? Da sind wir ja auch eingebunden, Klimafußabdruck und. Kannst du das vielleicht auch ein bisschen sagen? Und was braucht da die europäische Ebene? Also das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen ansprechen. Unsere Zahlen werden ja auf europäischer Ebene gebraucht, verwendet, vorgeschrieben. Vielleicht reden wir über das auch noch ein bisschen.
Da würde ich gerne beginnen, wie viele Betriebe gibt es überhaupt auf europäischer Ebene? Das heißt, wir haben in Österreich 2000 Betriebe und so wie wir einliefern, liefern alle anderen Mitgliedstaaten. Das heißt, die Europäische Kommission hat 84.000 Betriebe, die sehr detaillierte Aufzeichnungen haben. Und die Kommission, wir waren da jetzt, ich bin ja selbst in dem Gremium vertreten, eine Diskussion gehabt über 3 Jahre, wo es darum gegangen ist, wie entwickeln wir den wirtschaftlichen Bericht weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Das heißt, muss man sagen, wir haben da sehr gute Erfahrungen, intensive Diskussionen gehabt mit der Europäischen Kommission, wo es am Ende des Tages darum geht, was kann ich bei einem Landwirt erfassen, was ist zumutbar um gerade in die Richtung Nachhaltigkeit gewisse Aussagen zu treffen. Das heißt, wir sind hier weggegangen, rein von der wirtschaftlichen Dimension, auch in die ökologische und in die soziale Dimension zu gehen. Und unser Auftrag war es, vom Landwirtschaftsministerium die Bürde für die Landwirte so gering wie möglich zu machen. Das heißt, wir sind deshalb sehr in enger Abstimmung, muss man auch für die gute Zusammenarbeit bedanken, mit dem Landwirtschaftsministerium, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Bundesanstalt und den Landwirtschaftskammern, weil wir einfach versuchen, diesen Zugriff auf administrative Daten zu bekommen. Das heißt, Prinzip ist es, wenn ein Landwirt etwas erfasst hat,
nur einmal
zu erfassen, da sind wir wieder bei dem Thema Bürokratieabbau, aber es muss immer der Datenbesitzer, und das ist am Ende des Tages der Landwirt, die Zustimmung geben, dass wir diese Daten verwenden dürfen. Wir haben da schon sehr gute Beispiele, beispielsweise im Rinderbereich wäre es gar nicht mehr anders möglich, diese detaillierten Auswertungen zu führen, wenn wir nicht den Zugriff auf die AMA-Rinder-Datenbank hätten. Geht aber sehr einfach, der Landwirt entscheidet, ich gebe der LPG für den grünen Bericht den Zugriff, und wenn ein Bewirtschafterwechsel ist, dann ist dieser Zugriff automatisch weg und der neue Bewirtschafter muss das geben. Aber wir haben in etwa von den 2000 Betrieben sind 1500 Betriebe rinderhaltende Betriebe, und es ist weniger als eine Handvoll der Betriebe, die uns die Zustimmung nicht gegeben haben, weil sie einfach sagen, das sind meine Daten, ich will es nicht zweimal, dreimal erfassen, sondern da habt ihr es, wir vertrauen euch, das ist uns wichtig auch, gerade den Datenschutz, diese Verschwiegenheit, keine einzelbetrieblichen Ergebnisse zu publizieren, und da setzen wir auch an, um jetzt an diese neuen Herausforderungen in dem Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen.
Was, Otto, wenn du jetzt sozusagen auf den letzten grünen Bericht zurückschaust, der aktuell jetzt herausgegeben ist, was hat dich besonders überrascht im grünen Bericht heuer?
Was hat mich besonders überrascht? Ja, dass man wieder dass das Impulsprogramm so gut gewirkt hat, dass wir einen Einkommenszuwachs hatten, dass wir ja relativ viel Förderungen ausbezahlt haben, dass die Agrarstrukturerhebung, die Ergebnisse waren auch überraschend, dass der Betriebsrückgang relativ stark war, zumindest, dass viele mit der Landwirtschaft aufgehört haben und nur mehr die Forstwirtschaft machen. Das war auch ein interessantes Ergebnis, meines Erachtens.
Franz, zum Schluss, was hat jetzt der landwirtschaftliche Betrieb davon, wenn er jetzt aktiv bei euch mitmacht, im grünen Bericht als Betrieb zur Verfügung steht? Was kann er daraus lernen? Vieles hast du schon angesprochen, aber vielleicht ein Resümee dazu.
Also uns ist ganz wichtig, dass ein Betrieb nicht mitmacht, weil er für den grünen Bericht mitmacht, sondern es muss verjähren. An Nutzen geben. Das heißt, wir schauen einfach, dass wir den Betrieben eine Software zur Verfügung stellen, die einfach zu bedienen ist, die intuitiv ist. Ich sage immer ganz einfach, ich muss nur wissen, ist es eine Einnahme oder ist es eine Ausgabe? Und auf der anderen Seite muss ich nur wissen, habe ich es bar bezahlt oder mit der Bank? Das heißt, wenn man das Wissen hat, dann genügt es uns, dass wir einfach mit den Schnittstellen zu allen Banken und dergleichen ein Betrieb eine sehr gute doppelte Buchhaltung machen kann, ohne ein Konto zu wissen, ohne Details wissen zu müssen. Deshalb sind wir auch da, unsere regionalen LPG-Betreuerinnen und LPG-Betreuer, um den Betrieben zu helfen während des Jahres. Und ich empfehle immer einfach, den Betrieben im Idealfall sammelt die Belege, wenn ihr es bekommt, setzt euch einmal im Monat hin. Und wenn man das macht und macht dann die Geschäftsfälle zu erfassen mit einem Bankdatenimport mit einer Stunde, hat man eigentlich pro Monat wirklich alles beieinander, würde ich sagen. Und am Jahresende helfen wir dann den Betrieben, die offenen Fragen zu klären, Forderungen abzugrenzen. Habe ich das Geld schon bekommen? Was ist noch nicht verkauft? Ist was ans Gewerbe geliefert? Das muss man einfach klären, aber dafür sind wir auch da. Aber damit hat der Betrieb wirklich ein aussagekräftiges Instrument in der Hand, um Entscheidungen treffen zu können. Und das Zweite, was mir auch wichtig ist, auch das Thema der Junglandwirte, beispielsweise diese Existenzgründungsprämie, wenn man beispielsweise beim grünen Bericht mitmacht, dann hat man auch auf Knopfdruck diese Auswertung zur Verfügung, wenn dann eine Kontrolle ist, beziehungsweise auch der Daten, die bei der AMA hochzuladen sind.
Und man muss auch sagen, die Zahlen bleiben natürlich schon beim Betrieb und werden nur anonymisiert weitergegeben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich selber habe den maximalen Nutzen als buchführender Betrieb und natürlich nutzt es dann der Branche, aber dort ist es anonymisiert im Gesamtpool dann drinnen, oder?
Genau, so ist es auch. Und es hat sich mittlerweile, sagt die Erfahrung auch, die Betriebe verwenden das ja als Nachschlagewerk. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wann war die Traktorreparatur, was hat man die gekostet, was war der durchschnittliche Milchpreis vor 3 Jahren, was haben wir die Futtermittel gekostet, was habe ich für ein Kilogramm Weizen bekommen, das alles habe ich im Programm drinnen. Das heißt, ich schaue mir die Auswertungen an und habe die Ergebnisse und das ist dann eine Entscheidungsgrundlage auch.
Otto, es hören in unserem Podcast sehr viele junge Menschen. Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Den jungen Menschen? Ja, sind sie jetzt landwirtschaftsbezogen? Oder?
Ja, natürlich.
Ja, dass man in der Landwirtschaft, wie gesagt, wenn man sich anstrengt und gut arbeitet, dass man auch was verdienen kann, muss man sagen. Ne? Wenn die Preise passen, natürlich muss man einiges durchmachen, aber dass die Landwirtschaft an und für sich eine schöne Sache ist, wenn man dort arbeitet und bleibt sozusagen.
Franz, es ist ja auch wichtig, dass man Freude bei der Arbeit hat. Man spürt das bei dir ja auch. Du hast eine Freude bei deiner Arbeit. Was möchtest du in dem Zusammenhang den Bäuerinnen und Bauern mitgeben?
Ich würde da gerne auf eine Studie zurückgreifen, die wir gemacht haben und wo auch der Landwirtschaftsminister dann gesagt hat, es ist wichtig, mal Betriebe vor den Vorhang zu holen. Es wurden erfolgreiche Betriebe präsentiert und ausgewertet, die über Jahre hindurch zu den Spitzenbetrieben gehört haben. Und da haben wir auch mit der Hochschule in Zusammenarbeit wie der Leopold Kirner eine Studie gemacht, wo ganz interessante Erfolgsfaktoren herausgekommen sind. Und das hat uns teilweise selber überrascht, ich darf da nur einige nennen, zum Beispiel, dass die Betriebsübergabe sehr jung erfolgen soll. Das heißt, die Betriebe, die erfolgreich sind, waren im Durchschnitt 27 Jahre alt, hat einfach den Effekt, dass der Junge seine Entscheidungen treffen kann und hat aber noch die Eltern im Hintergrund als Background auch. Ich habe das einmal bei einem Vortrag gesagt und dann hat ein Landwirt aufgezeigt, hat gesagt, was sollten wir dann tun, wenn die Jungen den Betrieb übernehmen? Und dann hat eine Lehrerin gesagt, wir suchen gute Landwirte in den Schulen, die unterrichten, die praxisnahe sind, dann kommt es zu in den Schulen und teils unterrichten. Mhm. Oder ein anderes Beispiel war, dass der Altbauer dann auf der Gemeinde statt 10 Stunden, 30 Stunden gearbeitet hat und der Junge war ganz am Betrieb daheim. Mhm. Das heißt, einerseits die frühe Betriebsübergabe, dann dieses langsame, gut überlegte Wachstum vom Betrieben auch, das hat uns auch überrascht eigentlich. Und auch, dass man sagen kann, dass letztendlich auch die persönliche Entscheidung ganz wesentlich ist, auch gute Betriebe schauen auf Lebensqualität, das heißt nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit, sondern am Ende des Tages auch auf Lebensqualität. Und das waren ganz spannende Ergebnisse und da werden wir in Zukunft auch noch weitere Studien machen.
Gut, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast heute. Wir haben über viel über Zahlen geredet, aber es war viel Wichtiges dabei, es war Emotionales dabei. Ich möchte euch alles Gute weiterhin wünschen und dem grünen Bericht wünschen wir natürlich auch alles Gute weiterhin. Er wird sich weiterentwickeln, wir brauchen ihn. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Teilen Sie unseren Podcast, wir haben sehr viele Folgen, auch der Leopold Kirner kommt bei uns in den Podcasts mehrmals vor. Hören Sie hinein, wir würden uns freuen. Auf Wiederhören beim nächsten Mal Agrarseins Wissen kompakt, der HBLV Raum bei Gumpenstein.